Deutschlandfunk. Hintergrund.
Ernährungsstrategie. Wie der Bund für gesünderes Essen sorgen will. Von Jantje Hannover.
Der Hamburger Hauptbahnhof. Auf den Übergängen, hoch über den Gleisen, drängen sich die Menschen. An den Seiten Burgershops, Pommesbuden und Bäckereien. Etwas ruhiger geht es in der sogenannten Gourmetstation zu. Schlemmen im Bahnhof, verspricht das Schild über dem Eingang. Hier gibt es Chicken Nuggets, Burger oder mexikanische Tortilla. Für eine schnelle Mahlzeit kann man sich sogar hinsetzen.
Ich habe gerade eine Chickenwurst mit Pommes gegessen. Weil ich jetzt auch mit der Bahn wegfahre, dann mache ich das gerne vorher.
Der Kunde schiebt sein leeres Tablett zur Seite.
Man kann nicht nur was Gesundes essen, also man muss ja auch mal was essen, was einen Spaß macht. Und von daher finde ich, muss man eine gesunde Balance finden zwischen dem, was gesund ist und dem, was man auch mal gerne isst.
Fast Food macht offenbar vielen Menschen Spaß, denn in Deutschland sind diese Restaurants auf Wachstumskurs. Um ganze 13% ist die Branche im letzten Jahr gewachsen, meldet der Bundesverband der Systemgastronomie. Ähnlich sieht es bei Backwaren für den süßen Snack zwischendurch aus. Und die häufig großen Ketten ziehen gerade junge Menschen an. Doch Burger, Bratwurst oder Zimtschnecken sind kalorienhaltig und gleichzeitig nährstoffarm. Mehr als jeder zweite Deutsche ist laut Statistischem Bundesamt heute zu dick. Und rund 20% aller Männer und Frauen sind sogar adipös, also fettleibig, mit steigender Tendenz. Die sogenannte Adipositas-Epidemie belastet die Kranken- und auch Rentenkassen mit hohen Zusatzkosten, sagt Ophelia Nick, Staatssekretärin aus dem Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft.
Man muss sich vorstellen, 11% der Menschen in Deutschland haben Diabetes Typ 2. Das ist eine ernährungsbedingte Erkrankung. Das bedeutet nicht nur Kosten für die Krankenkassen, für die Menschen ist es auch eine Belastung.
Auf 63 Milliarden Euro beziffert das Ministerium den durch Übergewicht verursachten Finanzbedarf in Deutschland. In dieser Rechnung sind, neben Kosten für Arztbesuch und Medikamente, auch Arbeitsausfälle und Frühverrentung einkalkuliert. Die Bundesregierung will daher gegensteuern. Im Januar hat das federführende Agrarministerium eine Ernährungsstrategie vorgelegt. Ein 54-seitiges Werk, das die Republik wieder in Richtung gesündere und nachhaltigere Ernährung lenken soll. Grünen-Politikerin Ophelia Nick.
Es ist erwiesen, dass eine pflanzenbetonte Ernährung gut und gesund ist. Auch das ist ein Ziel der Ernährungsstrategie. Dann noch, dass auch der Fußabdruck unserer Ernährung gut ist. Also Tierwohl, Artenvielfalt, Klimaschutz, all das hängt mit unserer Ernährung zusammen.
Laut dem Bildungsnetzwerk Team Global verursacht der Bereich Ernährung, also die Produktion, der Transport sowie der Konsum von Lebensmitteln, in Deutschland 16% aller Treibhausgasemissionen. Der heutige Welternährungstag erinnert zudem daran, dass weltweit immer noch weit mehr als 700 Millionen Menschen hungern. Äcker wären dabei eine kostbare Ressource. Doch rund 3/4 aller weltweiten landwirtschaftlichen Flächen sind entweder Weideland oder es wächst dort Tierfutter oder Biosprit. Das sagen Zahlen der Welternährungsorganisation FAO. Eine pflanzenbetonte Ernährung macht also viel Sinn, sagt Ophelia Nick.
Jeder soll ja sich so ernähren, wie er will. Aber es ist halt wichtig, wenn man sich gesund ernähren möchte, dass man das auch kann.
Zum Beispiel mit bezahlbarem Essen in der Kantine oder Schulmensa, das auch noch lecker und gesund ist.
Dann geht es uns bei der Ernährungsstrategie darum, dass wir über alle Altersabschnitte auch eine gute und gesunde Ernährung ermöglichen. Kita, Schulessen, aber auch zum Beispiel Senioren.
Tag für Tag werden in der öffentlichen Gemeinschaftsverpflegung insgesamt rund 40 Millionen Mahlzeiten für etwa 16 Millionen Menschen ausgeteilt. Dazu zählen Betriebskantinen, Krankenhäuser und Seniorenheime, aber eben auch Kitas und Schulen. Hier werden die Geschmacksvorlieben der kommenden Generation geprägt. Ein mächtiger Hebel, um notwendige Veränderungen anzustoßen. Denn in Deutschland wird laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung aktuell nicht nur zu viel Fleisch, sondern auch zu viel Zucker, Fett und Salz gegessen. Diese Zutaten befinden sich in vielen Fertiggerichten aus dem Supermarkt, aber auch in den Convenience-Großverpackungen, mit denen häufig in Kantinen gekocht wird. Es gibt also objektiv betrachtet gute Gründe dafür, die deutschen Ernährungsgewohnheiten zu verbessern. Das hatte bereits CDU-Politikerin Julia Klöckner versucht, die Vorgängerin von Cem Özdemir im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Sie wollte die mächtige Nahrungsmittel- und Getränkeindustrie für eine freiwillige Selbstverpflichtung gewinnen. Sie sollten in ihren Rezepten weniger Zucker, Fett und Salz verwenden. Doch nach anfänglich kleineren Erfolgen gab es keine Fortschritte mehr. Ophelia Nick.
Deswegen haben wir vor einem Jahr eine Expertenanhörung gestartet und haben jetzt viele Ergebnisse gewonnen und wollen nächstes Frühjahr dann eben auch vorstellen, wissenschaftlich basiert, wie kann man in verarbeiteten Produkten Fett, Zucker oder Salz reduzieren.
Bevor diese Produkte in den Supermarktregalen liegen, werden wohl noch ein paar Jahre ins Land gehen. Denn die Bundesregierung hat sich ebenfalls dafür entschieden, in ihrer Strategie nicht mit Vorschriften oder gar Verboten zu arbeiten. Insgesamt beinhaltet das Konzept knapp 90 geplante und bereits bestehende Maßnahmen, mit denen das Kernziel erreicht werden soll, ökologisch und regional erzeugte Lebensmittel für alle Menschen in Deutschland leichter zugänglich machen. Einige Ideen davon sind bekannt, etwa der Ausbau des sogenannten Nutri-Scores, der auf Verpackungen Informationen zum Nährstoffgehalt eines Produktes liefert. Verpflichtend ist jedoch nichts davon. Susanne Salzgeber vom Berliner Ernährungsrat, einer zivilgesellschaftlichen Organisation, vermisst hier Gestaltungswillen.
Ich verstehe halt nicht, dass ein Müsli, das als Knuspermüsli gesund aufgemacht wird, 50% Zucker enthält. Das verstehe ich nicht, warum das nicht möglich ist, zu sagen, nee, das geht halt nicht, darf nicht so viel haben. Da muss man sich natürlich mit der Lobby der Lebensmittelindustrie anlegen. Und das hat Frau Klöckner ja auch nicht so gut geschafft.
Und auch die Ampel schreckt offenbar davor zurück. Das Ernährungsministerium wird inzwischen von Cem Özdemir geleitet, einem Grünen. Im Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2013 hatte seine Partei schlechte Erfahrungen mit dem Vorschlag gemacht, einen sogenannten Veggie Day in öffentlichen Kantinen einzuführen. Haben Özdemir und seine Parteifreunde auch heute wieder Angst vor dem Etikett Verbotspartei? Staatssekretärin Ophelia Nick winkt ab.
Das hat damit nichts zu tun. Es bringt doch gar nichts, das tatsächlich zu verbieten, weil es muss ja auch angenommen werden.
In einem anderen Punkt wagt das Ministerium hingegen tatsächlich die Konfrontation. Vor anderthalb Jahren hat Cem Özdemir ein Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel vorgelegt, insbesondere um Kinder und Jugendliche zu schützen. Doch der Gesetzesvorschlag ist in der Ampel umstritten. Ob das Werbeverbot in dieser Legislaturperiode kommt, ist unklar. Dabei halten es Gesundheitsexperten und Verbraucherschützer für ein wirksames Instrument, um das Konsumverhalten der nachwachsenden Generation positiv zu beeinflussen. Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung.
Insgesamt ist es so, dass der Obst- und Gemüseverbrauch zwar ein bisschen hochgegangen ist, aber insgesamt noch relativ wenig Obst und Gemüse. Beim Fleischverbrauch ist es ähnlich. Wir essen auch immer noch relativ viel Fleisch. Nach unserer letzten Erhebung waren es ja noch 60 Kilogramm. Inzwischen ist es ja auf ca. 52 runtergegangen. Aber der Fleischverbrauch ist relativ hoch.
52 Kilogramm Fleisch pro Jahr und pro Kopf. Das ist mehr als dreimal so viel, wie die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt. Die Zahl derjenigen, die täglich oder mehrmals täglich Fleisch essen, hat dabei im vergangenen Jahr sogar wieder leicht zugenommen, während der Anteil der Vegetarier und Veganer stagniert. Das war vor wenigen Wochen ein Ergebnis des Ernährungsreports des Bundeslandwirtschaftsministeriums, der auf einer repräsentativen Umfrage fußt. Demnach gaben zwar mehr Menschen an, bei ihrem Einkauf auf Tierwohl, Regional- und Biosiegel sowie auf die Nährwertangaben eines Produktes zu achten. In der Praxis sieht es dann aber häufig noch anders aus.
Letztendlich ist es so, dass wir insgesamt zu wenig ballaststoffreich essen, also zu wenig Vollkornprodukte verzehren, also auch relativ wenig Hülsenfrüchte essen, immer noch relativ viel tierische Lebensmittel verzehren, viel Fleisch, Eier, Milch und Milchprodukte gehören dazu. Und was wir natürlich auch machen, wir essen relativ viele Fertiggerichte und wir essen auch relativ salzreich.
Mehr als die Hälfte der in Deutschland verzehrten Kalorien stammt schon seit Jahren aus hochverarbeiteten Lebensmitteln, sagt Ernährungswissenschaftlerin Gahl. Diese Lebensmittel haben mehrere industrielle Arbeitsschritte durchlaufen. Also im Gegensatz etwa zu frischem Obst und Gemüse, Reis, Milch, Fleisch oder Haferflocken. Als hochverarbeitet gelten etwa süße und salzige Snacks, Eiscreme, Kekse und Limonaden, Wurstwaren und das meiste, was man im Fastfood-Restaurant oder Backshop kauft. Dazu gehören aber auch vegane Ersatzprodukte für Fleisch und Milch, sagt Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Der Umsatz dieser Gerichte steigt von Jahr zu Jahr und war 2023 so hoch wie nie zuvor.
Daten zeigen, dass Erwachsene, die viele stark verarbeitete Lebensmittel konsumieren, wahrscheinlich ein höheres Risiko für Übergewicht, Bluthochdruck, Typ 2, Diabetes und Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben.
Ganz ohne verarbeitete Lebensmittel kommt Maike Winterbörs aus. Sie ist Küchenchefin eines evangelischen Kita-Trägers in Bremen und macht mit Kollegen und Kolleginnen von anderen Bildungsträgern heute einen Kochkurs. Gerade wendet sie runde braune Teigtaler aus Hirse in einer großen Pfanne.
Da habe ich jetzt Bratlinge von gemacht, genau. Gemüse dazu geschnibbelt, ein bisschen Blumenkohl noch abgekocht und mit untergehoben, frische Kräuter rein, Salz, Pfeffer. Und jetzt brate ich die in der Pfanne aus.
Das Thema heute: alte Getreidesorten, zum Beispiel Grünkern oder Emmer, aber auch Hirse oder Polenta, Zutaten, die ausgesprochen günstig sind. Schließlich sollen die Kantinen der Zukunft mehr frische, regionale und biologische Lebensmittel verwenden, ohne dass die Mahlzeiten teurer werden. Wie das gelingen kann, weiß Steffen Rösemeier. Der gelernte Koch ist einer der Kursleiter im Forum Küche, ein Kompetenzzentrum, das im Rahmen der Initiative Biostadt Bremen entstanden ist. Die verfolge das Ziel, in Bremen eine klimafreundliche Ernährung mit Bio-Lebensmitteln zu fördern und auszubauen.
Forum Küche ist ein Unterstützungsprogramm für die Bremer Gemeinschaftsverpflegung, um den Aktionsplan 25 für Bremen umzusetzen. Der besagt, dass wir bis 2025 möglichst bis 100% Bio in den öffentlichen Einrichtungen sind, das heißt bei den Kitaschulen und bei den Krankenhäusern.
Beschlossen wurde der Aktionsplan 25 2018 vom Bremer Senat. Der neue Kochplan orientiert sich an den Regeln der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Also weniger Fleisch, mehr Hülsenfrüchte und Gemüse, frisch kochen. Jens Kölling kocht an einer Bremer Schule, 350 Portionen täglich. Heute darf er im Forum Küche experimentieren.
Das ist eine Emmer-Gemüsepfanne und aus so einer Eingebung heraus habe ich mir noch ein paar Zwetschgen dazu gesucht und die mit da drin verarbeitet. Und ich glaube, das ist geschmacklich sehr gut angekommen.
Man kann an vielen Sachen drehen, also es ist vieles möglich. Es macht einfach Spaß, mehr handwerklich wieder zu kochen. Aber es kostet halt Zeit, ne?
Sagt die Kita-Küchenleiterin Sonja Gersimer. Statt geschälten Kartoffeln, Trockeneipulver oder panierten Fischfilets aus Gastronomiepackungen sollen künftig also Getreidebratlinge, frische Möhren, Lauch und Kichererbsen auf die Teller. So schön der Bremer Aktionsplan jedoch klingt, ein wichtiges Ziel wird wohl vorerst nicht erreicht, dass künftig in öffentlichen Kantinen zu 100% Biozutaten verwendet werden. Denn derzeit, also 14 Monate vor Ablauf des Aktionsplans, sind die kommunalen Kitas in Bremen gerade bei einem Drittel angelangt, bei den Schulen sind es 40%. Katrin Moosdorf, die zuständige Bremer Senatorin für Umwelt, Klima und Wissenschaft von den Grünen, zieht trotzdem ein positives Zwischenfazit.
Ich sehe, dass Bremen da schon sehr lange unterwegs ist und selbstverständlich auch im Rahmen der Biostadtbewegung sind wir da auch ein Vorreiter.
Der Aktionsplan 2025 sieht neben der Umstellung des Speiseplans vor, dass viele Lebensmittel tatsächlich von den Landwirten aus Bremen und Niedersachsen produziert werden und nicht vom Großmarkt stammen.
In der Biostadt Bremen haben wir eine sehr, sehr gute Kooperation auch mit den regionalen Landwirten. Natürlich geht es auch darum, dass Produkte gar nicht so weite Wege haben, sondern wirklich im Umland erzeugt werden und dann auch in der Stadt Bremen auf den Teller kommen.
Dafür hat die EU-Kommission Bremen gerade erst mit dem Preis für die beste Biostadt Europas ausgezeichnet. Was Bremen bereits praktiziert, ist ziemlich genau das, was der Bundesregierung für ganz Deutschland in ihrer Ernährungsstrategie vorschwebt. Will ein Caterer etwa auf Bio umstellen und sich dazu beraten lassen, kann er sich beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft für eine finanzielle Unterstützung bewerben. Darüber hinaus hat das Ministerium einen Modellregionenwettbewerb ausgelobt. Insgesamt 13 Regionen können den Zuschlag erhalten. Sie bekommen dann Fördergelder aus einem 12-Millionen-Euro-Topf, unter anderem um regionale Handelsstrukturen aufzubauen.
Wir sind sehr begeistert davon. Wir wollen diese Ernährungsstrategie unterstützen. Für uns stehen die Kinder an der Essenausgabe im Vordergrund.
Ralf Blauert ist Chef einer Catering-Firma in Potsdam und zugleich Vorsitzender des Verbands Deutscher Schul- und Kita-Caterer. In dieser Funktion vertritt er 68 Lieferbetriebe mit 6.000 Mitarbeitern, die an der Ausarbeitung der Ernährungsstrategie beteiligt waren. Seine Firma ist bereits auf einem guten Weg. Im Speiseplan für die Schulen und Kitas gibt es viele vegetarische oder vegane Gerichte. Nur zweimal wöchentlich steht Fleisch auf dem Plan. Die Zutaten kommen überwiegend von Erzeugern aus der Region. Damit das flächendeckend Realität wird, brauche es aber mehr Unterstützung, fordert der Interessenvertreter.
Hier ist ja die regionale Landwirtschaft in der Ernährungsstrategie im großen Umfang beteiligt. Und wenn man hier Synergieeffekte haben möchte, wird es nicht mit Aufrufen erledigt sein. Nein, da wird auch Geld fließen müssen.
Schließlich bedeutet regional für die Caterer häufig erst einmal teurer. Bio sowieso. Wie Blauert steht auch Susanne Salzgeber vom Berliner Ernährungsrat grundsätzlich hinter der Ernährungsstrategie.
Aber was natürlich fehlt ist, es ist ein Strategiepapier und es ist kein Maßnahmenpapier. Also es gibt keinen Finanzplan und das ist das Entscheidende, wann was wie umgesetzt wird.
Zudem sind Vorschläge ausgespart, die eine hohe Lenkungswirkung entfalten könnten, zum Beispiel bei der Preisgestaltung. Vor 2 Jahren, als die Inflation hoch war, hatte Ernährungsminister Cem Özdemir noch vorgeschlagen, Obst und Gemüse von der Mehrwertsteuer zu befreien, erinnert seine Staatssekretärin Ophelia Nick.
Das erlaubt ja die EU, fand ich einen guten Vorschlag, den ich auch weiter so unterstützen würde. Steuern kommt von Steuern. Es liegt in der Hand des Finanzministers Christian Lindner.
Laut Deutschem Institut für Wirtschaftsforschung müsste das Finanzministerium auf etwa 5 Milliarden Euro verzichten, wenn die Mehrwertsteuer auf Obst und Gemüse entfallen würde. Zusätzliche Mittel könnte es allerdings zum Beispiel mit einer Zuckersteuer generieren, wie es sie in Großbritannien gibt. Doch die FDP will auf keinen Fall irgendwelche Steuern erhöhen.
Es wird immer zu sehr auf die Eigenverantwortung des Menschen abgestellt.
Kritisiert daher Susanne Salzgeber vom Ernährungsrat.
Nach der Regel, jeder ist seines Glückes Schmied und jeder ist selbst verantwortlich für seine Ernährung. Das stimmt aber nicht, weil auch die Ernährungsumgebung extrem Einfluss hat, auf wie sich die Menschen ernähren. Beispiel ist Schule. In der Schule gibt es Softdrinkautomaten. Warum? Warum gibt es nicht einen Trinkwasserbrunnen?
Was einmal da ist, nämlich Softdrinkautomaten in Schulen, lässt sich nur schwer wieder abschaffen. Auch Antje Gahl von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung sieht in ungünstigen Ernährungsumgebungen einen wichtigen Grund für die Fehlernährung in Deutschland.
Wir nennen das in der Wissenschaft auch adipogene Umgebung. Das heißt also, wir haben immer mehr Möglichkeiten, irgendwo was zu snacken, Fastfood zu kaufen oder überhaupt eben mal schnell ein Brötchen irgendwo zu kaufen. Das war sicherlich vor 20, 30 Jahren noch anders.
Mehr Förderung für Schul- und Kita-Caterer, für regionale Wertschöpfungsketten im Lebensmittelbereich oder vielleicht sogar für kommunale Obst- und Gemüsestände als Alternative zu einem immer größeren Fastfood-Angebot. All das kostet laut Experten wenig im Vergleich zu den 63 Milliarden Euro, die Jahr für Jahr für die Behandlung ernährungsbedingter Krankheiten anfallen.
Das war der Hintergrund. Ernährungsstrategie. Wie der Bund für gesünderes Essen sorgen will, von Jantje Hannover. Redaktion Matthias von Lieben.